Amen. Wie gut ist es zu wissen, dass wir einen Gott haben, der auf dem Thron sitzt. Wir sind in unserer Predigtserie, Reihe geführt zu sein von diesem Gott, der auf dem Thron sitzt. Und das ist eigentlich ganz gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, der ein Stückchen weit über den Dingen steht. Psychologen sagen uns, wenn wir so auf ein normales menschliches Leben schauen, dass du am Tag zwischen 20 und 35.000 Entscheidungen treffen musst. Ich weiß nicht, ob du mal mitgezählt hast, so ungefähr ist die Größenordnung, und man sagt, dass viele dieser Entscheidungen, die wir treffen, über 90% davon, dass wir die unbewusst treffen oder nicht wirklich intensiv drüber nachdenken, dass es da um Automatismen geht. Das heißt, deine Schuhe zu binden, überlegst nicht jedes Mal neu, oh, wie war das mit dem Knoten und oben durch und unten und dann die Schlaufe und einmal rum und so weiter. Schuhe binden ist automatisiert, Jacke anziehen automatisiert. Also ich entscheide mich nicht bewusst, wie ich jetzt die einzelnen Dinge zusammen, Messer und Gabel essen, für manche vielleicht herausfordernd, aber ja, so grundsätzlich machen wir das automatisiert, am Kopf kratzen, wenn es juckt, beim Laufen einen Fuß vor den anderen setzen, für die meisten hoffentlich weitgehend automatisiert. Viele Entscheidungen sind solche sogenannten Mikroentscheidungen. Welche Tasse nehme ich, welche Socken ziehe ich an, gehe ich zuerst aufs Klo oder trinke ich dann den Kaffee? Kaffee, Cappuccino, Latte, Macchiato, ja, welche Marmelade? Viele der Entscheidungen beim Frühstück, die wir so halbwegs bewusst treffen, sind aber dann auch nicht wirklich entscheidend. Die einzig wichtige Entscheidung beim Frühstück ist, dass du Nutella bitte nur mit Butter isst. Aber ja, aber je größer die Verantwortung, die du hast, je höher der Zeitdruck ist, in dem du Entscheidungen treffen musst, je komplexer die Situation ist, je weniger Erfahrung und Routine du hast, desto stärker und desto intensiver wird dein Entscheidungsprozess und desto eher kommen wir an den Punkt, dass wir uns tatsächlich Unterstützung wünschen. Denn manche Entscheidungen sind eben mehr wie, welche Tasse nehme ich oder soll ich dies oder jene Marmelade nehmen, sondern manche Entscheidungen sind, soll ich diesen Job annehmen? Wie geht es weiter für uns als Familie? Bleiben wir hier oder ziehen wir um? Wie gehe ich mit einer schwierigen Situation um? Was mache ich jetzt konkret als nächstes in dieser einen Beziehung, in der ich stehe, in dieser Krise, die ich gerade erlebe? Und genau in diesen Momenten suchen Menschen nach Führung. Manche sprechen davon Intuition, dass sie einer Intuition folgen. Andere von einem Bauchgefühl. Andere sagen, oh, das ist das Schicksal. Ja, das ist so der Versuch, das irgendwie nochmal abzugeben. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kommt eine weitere wichtige Frage dazu. Gott, wie willst du mich in diesem Punkt eigentlich führen? Und wenn du in den letzten zwei Wochen mal da warst, dann hast du hoffentlich mitbekommen und schon etwas mitgenommen, dass Gott uns führt durch sein Reden. Durch sein direktes Reden in eine Situation hinein. Manchmal führt uns Gott durch Umwege, weil ihm das Ziel wichtiger ist als der schnelle Erfolg, als die kurze, den kurzen Weg. Im Gebet führt Gott uns, weil echte Führung aus Beziehung entsteht und wo wir mit ihm im Gespräch sind, da beginnt er mit uns zu sprechen. Weil Verbundenheit mit Gott Orientierung schafft. Und heute möchte ich ein Thema ansprechen, das für viele ganz präsent ist, nämlich das Prinzip von geöffneten Türen. Ihr kennt dieses Bild, dass man irgendwo vor Optionen steht und sagt, boah, da habe ich zwei Türen, die sich da vor mir auftun, gerade bei großen Entscheidungen, ja. Und dann macht dieses Bild auch echt Sinn, boah, da ist eine Tür, die ist offen. Und dann gehe ich durch diese Tür und dann sagt man mal, ja, da ist eine Tür, die war zu. Kennt ihr, oder? Schon mal, hallo, seid ihr da? Ah, okay. Ja, bei Nutella war das noch einfach, aber jetzt so Bild, oh Mensch, hier Tür. Ja, das Bild macht echt Sinn. Wenn sich eine Tür öffnet, dann entsteht ein neuer Raum. Dann kann ich einen neuen Raum betreten. Da entstehen neue Möglichkeiten, neue Chancen, die sich mir bieten. Und ich kann sagen, hey, ich bin mit Gott unterwegs oder ich bin in dieser Situation unterwegs. Und dann geht da was voran. Manchmal bedeutet eine offene Tür auch einen alten Raum zu verlassen, etwas Bekanntes zurückzulassen. In unserer Gesellschaft geht es grundsätzlich darum, wenn wir über Türen sprechen, dass wir dann Räume betreten, wenn wir hoffen, dahinter etwas Besseres zu finden. Ansonsten lassen wir die Tür einfach zu. Wir versuchen durch solche Türen Chancen zu nutzen, selber weiterzukommen, sich persönlich zu entfalten. Daran ist erstmal auch nichts falsch. Und natürlich halten wir Ausschau nach solchen Türen, die sich uns bieten. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann kommt aber eben eine neue Dimension dazu. Dann ist nämlich nicht mehr die wichtigste Frage, welche Türen stehen mir offen? Wo kann ich den nächsten Schritt meiner Karriere gehen? Wo kann ich das nächste finanzielle was weiß ich was für mich rausschlagen? Sondern meine Frage ist dann, welche Tür öffnet mir Gott? Denn Gott öffnet Türen nicht einfach nur dafür, dass ich ein bequemeres, erfolgreicheres, selbstoptimierteres Leben führen kann. Gottes Ziele für mich, für mein Leben, die Optionen, die er mir gibt, die Türen, die er mir öffnet, haben ein bisschen nochmal ein anderes Ziel. Es geht nicht so sehr darum, dass ich meine egozentrische Lebensgestaltung verbessern kann, sondern dass ich ein Stück näher und weiter in meine Berufung komme. Dass ich ein Stück in dem wachsen kann, was Gott mit meinem Leben vorhat. Denn auf dem Weg mit Jesus geht es nicht um mich, sondern um die Frage, Gott, warum hast du mich eigentlich geschaffen? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist dein Gedanke für mein Leben und deine Absicht hinter allem? Die Bibel sagt, du bist kein Zufallsprodukt. Gott hat einen Gedanken, als er dich geschaffen hat. Und schon bevor du geboren wurdest, bevor er dich im Leib deiner Mutter gebildet hat, wie es im Psalm 139 heißt, hat Gott sich etwas für dich überlegt. Und wenn es um Türen in deinem Leben geht, dann geht es eben nicht allein um die Frage, wie kann ich hier weiterkommen, sondern um die Frage, was hat Gott mit dir geplant? Es geht um deine Berufung. Es geht um einen Sinn in deinem Leben, etwas, was über dich hinausgeht. Seine Bestimmung für dein Leben. Und die ist meistens größer als das, was wir uns selber eigentlich so überlegen, was wir von uns halten oder wie wir uns selber sehen. Gottes Gedanken über deinem Leben sind so viel mehr als das, was du siehst. Und wenn es um diese Türen geht, dass Gott dich führt durch geöffnete Türen, ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Bibelstelle aus der Offenbarung, wo es genau um diese Türen geht, die Gott öffnet. Dort heißt es in Offenbarung 3, Vers 7, schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Und der, um den es geht, das ist übrigens Jesus, der lässt den Gemeinden sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand schließen kann. Der Heilige, dessen Wort wahr ist, Jesus Christus, er hat einen Schlüssel, den Schlüssel Davids in seiner Hand und er kann eine Tür öffnen, die niemand schließen kann. Und ich weiß, dass viele Menschen, wenn sie die Offenbarung lesen, denken dann, boah, das ist so kompliziert, dieses Buch und ich verstehe es nicht so ganz und keine Ahnung, was ist denn der Schlüssel Davids und was ist diese Tür und so. Wohl dem, der nicht nur Bibelstellen selektiv liest, sondern vielleicht ein bisschen weiter, weil der merkt sofort, Mensch, das, um das es hier geht, das steht schon in Jesaja, habe ich erst letzte Woche gelesen. Jesaja 22, Vers 22, interessanter Vers. Lasst uns den mal zusammen anschauen. Dort heißt es, wenn ich ihm vertraue, denn ihm vertraue ich, also Gott spricht ihm, dieser Person, diesem einen, dem vertraue ich den Schlüssel des Königshaus David an. Kommt dir das bekannt vor? Was er öffnet, wird kein anderer verschließen. Und was er zuschließt, wird niemand öffnen. Um was geht's hier? Ein Wort aus der Offenbarung, das Jesus ausspricht über die Gemeinde in Philadelphia, das wortwörtlich genauso schon in Jesaja 22 vorkommt. Was er öffnet, kann keiner verschließen und was er zuschließt, das kann keiner öffnen. Jesaja spricht hier zum einen dem Diener des Königs zu und zum anderen spricht er prophetisch hinein über den Messias. Der, der von Gott kommt, der herrschen wird, dem werde ich den Schlüssel geben, dass er eine Tür aufschließen kann, die niemand mehr verschließen kann und wenn er eine Tür zuschließt, wird sie niemand öffnen können. Und wenn du durch diese Tür gehst, wenn du in dieses Haus Davids gehst, das ist das Bild dahinter, dann bist du Teil des Volkes Gottes. Wer durch die Tür in das Haus David geht, gehört zum Haus David, ist ein Teil dessen. Und Jesus ist derjenige, der uns diese Tür öffnet, hin in dieses Haus Davids hinein, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir ihm gehören, dass wir in seinem Reich stehen, dass wir in seinem Reich leben. Das ist die erste Tür, durch die du gehen kannst. Und niemand kann dich daran hindern, durch diese Tür zu gehen. Niemand kann diese Tür schließen. Und Jesus ist der, der uns eine Tür öffnet in eine neue Dimension. Ich habe am Anfang gesagt, normalerweise Menschen, die über ihr Leben nachdenken, über ihr Leben sprechen, über Türen in ihrem Leben. Ihr Gedanke ist vor allem, wie kann ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen? Was ist der nächste Schritt für mich persönlich, dass es für mich besser wird? Wo kann ich hier meine finanzielle Situation verbessern? Ich halte Ausschau nach solchen Türen. Die Bibel zeigt uns aber, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann geht es um eine weitere Dimension, nicht nur um mich persönlich. Um eine himmlische Dimension, eine göttliche Dimension, eine Tür in einen geistlichen, übernatürlichen Raum, in das Haus Davids, in den Raum des Reiches Gottes, an einen Ort, an dem Gott herrscht. Und das ist nicht nur eine spirituelle Sonderwelt, sondern das ist eine Tür, die sich öffnet für mich, für ein Leben, in dem Gott real wird. Ein Leben, in dem sein Reich sichtbar wird. Wo plötzlich nicht mehr die Frage ist, wie komme ich in meinem Leben weiter, sondern Gott, was möchtest du, dass ich mit meinem Leben tue? Wo das Reich Gottes in meinem Leben sichtbar wird. Manchmal vielleicht ganz unspektakulär im Umgang mit anderen Menschen, in dem, wie wir miteinander reden. Es bekommt eine neue Dimension. Entscheidungen, die wir dann treffen, die mehr geprägt sind als eben von der Ich-Bezogenheit oder meiner kleinen Welt, die ich so vor Augen habe. Sondern eine Dimension, die viel, viel weiter ist, eine Dimension des Reiches Gottes, in der er mir begegnet und ich mit ihm unterwegs sein kann. Es geht vielleicht um kleine Dinge, Gespräche, die wir führen, die wir tun aus einer anderen Haltung heraus, weil wir in anderen Dimensionen denken können. Und manchmal wird es aber auch sehr konkret und da sind Menschen krank und sie werden gesund, weil Gott übernatürlich eingreift, weil es eine andere Dimension ist. Da bekommen Menschen Hoffnung geschenkt für eine Situation, die eigentlich hoffnungslos ist. Da geschieht Versöhnung in Situationen und Momenten, wo menschlich gesehen alles zerbrochen ist, aber es wächst wieder etwas zusammen und Gott heilt verwundete Herzen. Dass da Glaube wächst für eine Sache. Gottes Türen führen oft so viel tiefer, als wir das ursprünglich geplant haben. Und seien wir ehrlich, wir suchen doch oft in unserem Leben die Türen, die unser Leben angenehm machen. Und ich fand den Einstieg von Ola so passend, dieses Zitat, ja, auf der Couch, wenn du Netflix guckst, brauchst du kein Wunder. Das ist richtig, ja. Wir suchen die, hey, also ich lieb's, Netflix ist richtig cool. Ich mag das, es entspannt mich in mancherlei Hinsicht, aber ich merke eben auch, wenn ich aufstehe, hat sich mein Leben kein Stück verändert. Und ich habe die gleichen Probleme wie vorher. Aber wo ich diese andere Tür durchschreite, wo ich in diese Dimension Gottes hineinkomme, da merke ich, da beginnt sich etwas zu verändern. Da ist vielleicht nicht mehr Sicherheit, mehr Geld oder mehr Freizeit. Da ist vielleicht nicht das bessere Gehalt mit dem schöneren Büro und dem ergonomischen Stuhl. Klingt vielleicht attraktiv, aber spätestens nach dem dritten Montag und dem fünften Meeting merkst du, das Leben besteht aus mehr als ergonomischen Stühlen. Gottes Türen funktionieren anders. Sie bringen dich vielleicht nicht in mehr Komfort, aber sie lösen etwas in deinem Leben aus und bringen dich in eine neue Dimension. Das hat was mit dem Sinn deines Lebens zu tun, mit deiner Existenz. Sie bringt dich näher an die Frage, wer bin ich eigentlich? Wofür hat Gott mich geschaffen? Gott öffnet solche Türen in deinem Leben, Türen, die dich in einen neuen Raum führen, immer wieder neu. Ein Raum, in dem du deinen Glauben ganz praktisch erleben kannst, den nächsten Schritt im Glauben zu tun, in dem du merkst, Gott wirkt tatsächlich auch in meinem Leben. Und nicht jede Tür sieht spektakulär aus. Manchmal ist es ein kleiner nächster Schritt. Wie gesagt, ein kleines Gespräch, das ich führe oder einen Dienst, den ich tue. Vielleicht auch manchmal ein mutiges Ja. Eine Entscheidung, die sich vielleicht erstmal unbequem anfühlt. Aber jede Tür, die Gott öffnet, lädt dich ein, ihm mehr zu vertrauen. So wie er die Gemeinde in Philadelphia einlädt, ihm zu vertrauen. Denn Gott hat eine Tür geöffnet und du musst nicht in ständiger Angst leben, dass er diese Tür wieder schließt und dann ist es zu spät, weil du hast jetzt nicht ordentlich, wie auch immer und so. Gott öffnet eine Tür. Und diese Tür ist für dich geöffnet, hinein in sein Haus, in seine Dimension. Und Jesus sagt, was ich öffne, kann niemand schließen. Johannes Evangelium, Jesus sagt, ich bin die Tür, durch mich kommst du in diesen Raum. Das heißt übrigens auch, wenn du vor einer Tür stehst und mit aller Kraft gegen eine verschlossene Tür ankämpfen musst, dann lohnt sich manchmal die Frage, die ehrliche Frage, muss ich da wirklich durch? Oder renne ich gerade gegen etwas an, was Gott für mich gar nicht geöffnet hat? lohnt sich diese Frage. Manchmal braucht es Geduld, ja. Manche Türen sind vielleicht auch groß und schwer und es braucht ein bisschen mehr Kraft, um sie zu öffnen. Ausharren gehört auch im Glauben manches Mal dazu. Aber Gottes Türen lassen sich öffnen. Und wenn du vor einer Entscheidung stehst, wenn sich Möglichkeiten auftun, wenn du dich fragst, wie es weitergeht, dann frag dich nicht nur, welche Tür steht offen, sondern Gott, welche Tür öffnest du mir? Vielleicht ist es nicht die bequemste Tür. Vielleicht bringt sie deinen 10-Jahres-Plan durcheinander. Vielleicht bedeutet sie an manchen Punkten weniger Sicherheit. Aber wir betreten einen neuen Raum und schaffen in unserem Leben mehr Raum, dass das Reich Gottes in unserem Leben sichtbar wird. Und das ist so der erste Punkt, der mir wichtig ist. Und der zweite Punkt, geöffnete Türen sind in unserem Leben Türen, die Gott dir schenkt. Niemals ein Mittel, um Verantwortung abzugeben. Manchmal könnte man dahin kommen und sagen, hey Gott, öffne mir eine Tür und dann ist da eine Tür und dann gehe ich da durch, weil dann muss ich ja nichts mehr tun. Gott ist ja verantwortlich für diese Tür. Und wenn ich dann durchgehe und mir gefällt es da nicht, na, dann kann ich ja immer noch auf Gott schimpfen. Er hat ja die Tür, jetzt bin ich hier, hier ist scheiße, Netflix wäre besser gewesen. Und wer ist schuld? Gott ist schuld. Ja? Wir lesen in Apostelgeschichte 16 etwas, das ich ganz, ganz spannend finde bei Paulus. Dort heißt es, Paulus und seine Begleiter, sie zogen nun durch den Teil Phrygiens, der Provinz in Galatien. Kennt ihr alle? Wisst ihr, wo wir sind? So in der Mitte der Türkei. Dort waren die Gemeinden von Antiochia, von Lystra, von Ikonien. Überall dort war Paulus. Und eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen. Da geht es jetzt nicht um Kambodscha, Laos und Vietnam, sondern die Provinz Asien, das ist so der südliche Teil Richtung Istanbul. Dort waren die Orte Philadelphia, Laodicea, Ephesus, Sardes, Pergamon. Kennt ihr alle, gell? Apostelgeschichte, Briefe habt ihr gelesen und so weiter. Aber der Heilige Geist hat sie daran gehindert. Und da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen, das am Schwarzen Meer. Und wir sehen hier, der Heilige Geist, er hat sie gehindert, eine Tür, die nicht geöffnet ist. Wie geht Paulus damit um? Was tut er? In 2. Korinther lesen wir dazu später Folgendes. Ich war nach Troas gegangen, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, denn der Herr hatte mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Das ist so Paulus' Gesamtschau. Das eine Lukas, wie er die Geschichte von Paulus beschreibt, und das andere, was Paulus selber schreibt. Paulus spricht aus seiner Erfahrung und seinem Erleben von Gottes geöffneten Türen, von Gott geschaffenen Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Paulus kannte dieses Prinzip der geöffneten Tür und lebte danach. Und er ging weiter. Und sein Plan war ja nicht so, dass Paulus planlos war. Paulus war ein hochintelligenter Mensch. Er hatte etwas vorgehabt. Er hatte Ideen, er hatte Vorstellungen, er hatte Absichten. Hey, wenn du in der damaligen Welt etwas bewegen wolltest, dann musstest du auch in die Zentren gehen, wo was los war. Und in Laodicea war was los. Das war eine Weltstadt. Viele Menschen, die dort waren. Ephesus, eine Hafenstadt, gigantisch, und viele Menschen dort. Wäre ideal gewesen, um zu evangelisieren. Und dennoch, die Tür geht nicht auf. Sie wurden daran gehindert. Und keine Ahnung, wie dieses geschlossene Tür für ihn aussah. Aber was Paulus tat, er blieb nicht einfach stehen. Blieb nicht in Galatien. Brief an die Galater, das sind diese drei Gemeinden, und hat sich hingesetzt und gesagt, okay Gott, dann warte ich jetzt, bis die nächste Tür sich auftut, und solange sich nichts tut, bleibe ich halt hier und mache halt nichts, schreibe vielleicht nochmal einen Extrabrief oder sowas. Und was mich persönlich immer schmerzt, ist, wenn Christen genau das tun, nichts. Gemäß dem Motto, ich will nichts falsch machen, also mache ich lieber nichts, denn wer nichts macht, macht nichts falsch. Paulus war anders. Wenn die Tür in diese Provinz Asien nicht aufgeht, links geht nicht, dann gehe ich halt rechts lang. Und so ging er rechts lang, obenrum, Richtung Mysien. Ihm war klar, da unten geht es nicht, da ist die Tür zu. Also gehe ich woanders hin, und zwar so lange, bis ich eine Tür finde. Was auch immer der nächste Schritt ist, ich gehe. Und Paulus hat Verantwortung übernommen. Warum? Weil Gott ihn gesandt hat, das Evangelium zu verkündigen. Er wusste, was sein Auftrag war. Und wenn die eine Tür zu ist, dann geht er eben eine andere Richtung, so lange, bis er an die nächste Tür kommt, die Gott ihm auftut. Und siehe da, er zog weiter bis nach Troas und dort öffnete sich die Tür. Paulus tat nichts. Er tat etwas, nämlich das, was vor ihm lag, den nächsten Schritt, einen Schritt nach dem anderen. Weißt du, manches Mal, unser Leben ist kein Sprint, nicht von einer Tür zur nächsten Tür. Manchmal ist es ein bisschen wie ein Marathonlauf. Wer von euch ist schon mal einen Marathon gelaufen? Einer, zwei, ja, drei, wow, doch so viele. Das ist richtig stark. Marathonlaufen ist keine Frage dessen, wie stark du bist per Muskulatur in deinen Beinen. Ja, du musst sie trainieren. Ja, du brauchst Ausdauer. Aber ich bin noch keinen Marathon gelaufen, aber mir wurde es gesagt, so ab Kilometer 30 sind die Beine egal. Dann ist das, was in deinem Kopf passiert, das Entscheidende. Ob du bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen. Ein Freund von mir, der auch mehrmals schon Marathon gelaufen ist, hat gesagt, es gibt diesen Moment, da geht es einfach nur noch darum, den nächsten Schritt zu machen und nicht stehen zu bleiben, weil wenn du stehen bleibst, wirst du nie wieder anfangen zu laufen. Es ist ein einziger Kampf und die größte Weisheit, die ich euch heute mitgeben kann, wenn du jemals einen Marathon laufen möchtest, jeder von euch kann einen Marathon laufen. Es ist nämlich immer nur ein Schritt nach dem nächsten. Du musst einen Schritt nach dem nächsten gehen. Bis du vor der Tür stehst, an die du kommen willst. Gott schickt dich nicht von Tür zu Tür. Gott lud Paulus ein, ihm zu vertrauen, Schritt für Schritt selbst zu gehen, nicht einfach stehen zu bleiben. Und Paulus ließ das zu. Gott ließ das zu. Paulus musste selbst gehen. Und die Türen, die Gott uns öffnet, er schubst uns da nicht durch. Er zwingt uns da nicht durch. Gott schickt mich nicht durch die Tür, noch geht er für mich durch die Tür. Und übrigens, nicht jede Tür, die Gott mir gibt, ist eine Glastür, bei der ich davor schon sehe, was dahinter ist. Wenn ich vor einer Türe stehe, dann kann es sein, was dahinter ist, ist verborgen. Es ist immer wieder eine Einladung, die ausgesprochen wird, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich werde diesen Schritt gehen im Vertrauen auf Gott. Die Tür ist da, hindurchgehen muss ich. Das Einzige, was ich wissen kann, ist, dahinter wartet das Reich Gottes auf mich. Und Paulus, er ist nicht stehen geblieben. Wo keine Tür geöffnet war, da hat er nicht darauf gewartet, dass da jetzt irgendwo eine wundersame neue Tür auftaucht, sondern er ist gegangen und hat Verantwortung übernommen. Paulus war absolut pragmatisch. Und Gott mutet uns das zu, dass wir Entscheidungen treffen. Manchmal ist Gott derjenige, der sagt, pass mal auf, ob du dich entscheidest, links, rechts, mir egal. Deine Entscheidung. Und das heißt nicht, dass du Gott egal bist. Es bedeutet, dass er dir diese Verantwortung gibt, weil er noch ein anderes Ziel hat, weil er deine Persönlichkeit, deinen Charakter formen möchte. Als Eltern ist uns das hoffentlich klar und eine Erfahrung, die wir mit unseren Kindern machen. Wenn wir permanent für unsere Kinder die Entscheidungen übernehmen, ihnen diese Entscheidungen abnehmen und für sie die Entscheidung treffen und nicht lernen loszulassen, nimmt das kein gutes Ende. Gerade in den Teenie-Jahren geht es eigentlich darum, mehr und mehr die Kinder in ihren Entscheidungen zu begleiten. Es geht immer weniger darum, ihnen vorzugeben, wie sie sich zu entscheiden haben, sondern mehr darum, ihnen sicheren Halt und Hafen und Schutzraum zu sein. Ein Ort, an den sie zurückkommen können, um ihre Wunden zu lecken und heulen können und so weiter und so fort, wenn sie schlechte Entscheidungen getroffen haben. Aber wenn du dir Eltern vorstellst, die alle Entscheidungen für ihre Kinder dauerhaft treffen, wenn du dran denkst und sagst, hey, das sind meine Eltern, dann lade ich dich ein, such dir einen Seelsorger. Und wenn du denkst, hey, das ist ein gutes Konzept, dass ich alle Entscheidungen für meine Kinder treffe, dann brauchen deine Kinder irgendwann mal Seelsorge. Wenn Gott dich entscheidend lässt, heißt das immer auch, dass er dir zutraut, Persönlichkeit und Charakter zu entwickeln, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Ein Mangel an klaren Zeichen bedeutet nicht, dass du geistlich taub bist oder dass Gott dich nicht liebt. Es heißt, Gott traut dir den nächsten Schritt selber zu. Denn Gott macht keine Fehler. Und wenn es wirklich darauf ankommt, dann kommt er, spätestens rechtzeitig. Deswegen, Gott öffnet Türen. Gott ist derjenige, der uns nicht die Verantwortung abnimmt, der uns Verantwortung gibt und zumutet und manchmal auch eine gewisse Strecke zu gehen. Aber er setzt uns immer wieder dann auch in diese Dimensionen hinein, wo er Türen öffnet. Ich habe selber im Jahr 2013 war das ein Moment gehabt, in dem ich etwas erlebt habe, davor nie und danach nie wieder. Vielleicht kennst du das aus dem Alten Testament, wo Propheten Zeichenhandlungen machen. was weiß ich, Jesaja, Jeremia hat, glaube ich, nackt gepredigt oder sowas als ein Zeichen. Ja? Das, also ich bin dankbar, dass Gott es heute nicht mehr als prophetische Handlung irgendwie jemandem auch, oder ja, egal. Es war eine Zeichenhandlung, prophetische Zeichenhandlung von jemandem, der eine Person in Toilettenpapier eingewickelt hat und gesagt hat, so wie diese Person gefesselt und gebunden ist, ist die Jugend in Europa gefesselt und gebunden. Und dann hat er begonnen, dieses Toilettenpapier auseinanderzureißen und hat gesagt, und Gott ist hier und beruft dich, der Jugend in Europa zu dienen. Und weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, dass das jemand macht. Für mich war das ein Moment, ich habe gezittert, ich habe angefangen zu weinen. Ich wusste, Gott spricht zu mir. Ich habe das, wie gesagt, davor noch nie erlebt und nie wieder danach. Aber ich habe gemerkt, es ist ein heiliger Moment und Gott spricht zu mir. Und was dieser Mann dort macht, ist ein Zeichen für mich. Eine gebundene Jugend in Europa freizusetzen. Jetzt war ich da als relativ junger Mensch und hatte keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich bin Pastor, habe eine Jugendgruppe und keine Ahnung was und bin mit Rangern unterwegs und so. Ja, ein bisschen, aber wie soll das funktionieren? Und da kam noch was dazu, nämlich, dass ich ganz deutlich gesehen habe, es geht um Spanien. Ich habe gesagt, wie soll ich nach Spanien kommen? Ich kann ja nicht mal Spanisch, selbst mein Englisch ist so schlecht, dass ich damit nicht zurechtkomme. Kurz darauf, ein anderes Erlebnis. Und Gott spricht wieder zu mir und sagt, Markus, du sollst Heilung in die Nationen bringen. Ich habe gedacht, Gott, was willst du da tun? Große Frage, wie soll das gehen? Welche Tür willst du mir da öffnen? Und die Anzahl der Menschen, für die ich bis dahin gebetet habe, die irgendwie gesund geworden sind, war relativ überschaubar. Wie gesagt, mein Wirken über damals Reutlingen hinaus relativ bescheiden. Aber alles in diesem Moment war übernatürlich. Und ich habe mir gesagt, okay, ich möchte durch diese Tür gehen. Wenn Gott spricht, dann ist es auch seine Sache, was er daraus tut. Und ich habe nicht sofort irgendetwas erlebt. In der nächsten Zeit, da war kein Reden Gottes und zumindest bis heute hat Gott mich nicht nach Spanien berufen. Wäre schön, Strand und warm. 2014, das Jahr ging rum, kein Reden Gottes. Ich bin hier nach Göppingen gezogen, ist auch nicht, also soweit ich weiß, liegt Göppingen nicht in Spanien. Über Jahre hinweg kein Reden Gottes. Und trotzdem dieses Wort 2013, keine weitere Tür. Und ich bin Schritt für Schritt gegangen, immer wieder neu Entscheidungen zu treffen. Bis dann, irgendwann 2018, 5 Jahre später, die Frage kam, ob ich bereit bin, bei den Rangern beim Eurocamp 2020 die Verantwortung für das geistliche Programm zu übernehmen. Und dann fiel mir das auch ein, 2013, für Jugendliche in Europa. Eurocamp, ganz Europa, Jugendliche kommen zusammen. Schweiz ist nicht Spanien, das wusste ich. Aber vielleicht ist das die Tür, durch die ich gehen soll. Ich habe nicht lange gefragt und habe gesagt, jawohl, ich mache das. Es war eine Tür. Europa, wie gesagt, Schweiz nicht dabei. Habe mit der Vorbereitung begonnen. Ich habe ein Team aufgebaut. Wir hatten 5 Abende, an denen gepredigt werden sollte. Ich habe das alles auf 5 Personen verteilt. Warum? Weil ich Angst hatte vor der Größe des Camps und weil ich heute auf Englisch predigen soll. Und 2020, vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern, kam Corona. Es gab kein Eurocamp. Und ich habe mich gefragt, Gott, Tür hier, 2013, Europa, wie ist das? Okay, dann vielleicht nicht, vielleicht hast du was anderes vor. 2022, anderes großes Camp von den Rangern, gleiche Rolle, Verantwortung fürs geistliche Programm, gleicher Plan, 5 Abende, 5 Prediger, super Zeit, aber irgendwie hatte ich hinterher das Gefühl, nee, da ist was liegen geblieben. Und im Herbst 2022 kam die Anfrage, wärst du bereit fürs Eurocamp 2024? Diese Verantwortung zu übernehmen. Immer noch nicht in Spanien, war in Ungarn und wieder eine geöffnete Tür. Und diesmal die Erfahrung von 4 Jahren davor. Ich habe gesagt, ich werde es nicht machen mit 5 Abende, 5 Prediger. Ich werde mehr Verantwortung übernehmen. Es ist eine Tür, die Gott mir geöffnet hat. Und ich will durch diese Tür gehen. Und ich habe mir jemanden zur Seite genommen, von dem ich wusste, der mich trägt und der mit dem gemeinsam ich diesen Weg gehen kann. Paulus war auch nicht alleine unterwegs. Apostelgeschichte, sie waren gemeinsam unterwegs. Und ich durfte innerlich wachsen in dieser Zeit und ich durfte Charakter, Persönlichkeit entwickeln in dieser Zeit. Und ich habe verstanden, hier ist eine Tür und Gott gibt mir diese Gelegenheit. Und das Eurocamp 24, ich hatte danach Gespräche mit so vielen Nationalleitern aus ganz Europa, die gesagt haben, es war das beste Eurocamp, das jemals passiert ist. Junge Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die frei geworden sind. Ich habe in einem Maß Heilung erlebt, das ist unglaublich. Ein junges Mädchen, das aufgrund eines Traumas nicht mehr gesprochen hat, kam am letzten Abend zu mir und hat gesprochen. Ein anderes Mädchen, aufgrund eines prophetischen Impulses, die ein Heilungswunder berichtet hat. Absoluter Hammer. Gott öffnet Türen und wenn er sie öffnet, kann sie niemand schließen und dann wird sein Reich sichtbar. Es ist eine andere Dimension. Und 2013 bis 2024 ist ein langer Zeitraum. Eine lange Zeit der Vorbereitung, viele Entscheidungen, die man treffen muss bis dahin. Aber wenn Gott eine Tür öffnet, dann schließt er sie nicht. Aber immer noch steht Spanien im Raum. Und wisst ihr was? Letzten Dezember kam das Euro-Leitungsteam zu mir und hat gesagt, Markus, möchtest du beim nächsten Eurocamp die gleiche Aufgabe wieder übernehmen? Und für mich ist klar, wenn ich das mache, ich bin mittlerweile so alt, es ist an der Zeit, ich sollte die Fackel weitergeben. Es geht nicht darum, dass ich alles mache, sondern es geht darum, eine neue Generation zu befähigen, Jugend freizusetzen. Wisst ihr, wo das nächste Eurocamp ist? Spanien. Ich habe nicht lange gebraucht zu überlegen, ob ich Ja sage oder nicht. Es sind Türen, die Gott auftut. Es sind Dinge, die er schafft, manchmal über Jahre und über ein Jahrzehnt hinaus. Und ich möchte dich von Herzen ermutigen, heute Morgen, dass du diese geöffneten Türen suchst, dass du sie erkennst, dass du sagst, hey Gott, du hast diese Tür für mich, die geöffnet ist, zeig sie mir. Und wenn du Optionen hast, dass du fragst, Gott, welche Tür hast du für mich geöffnet? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und brauchst so eine geöffnete Tür. Gott will eine Tür für dich öffnen. Und dann geht's weiter für dich, Schritt für Schritt. Was danach kommt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, Gott führt dich. Er öffnet eine Tür. Nicht krampfhaft nach der perfekten Tür zu suchen. Aber ich möchte dich ermutigen, heute Morgen auch nicht aus Angst stehen zu bleiben. Dass du nicht blind jeder Situation hinterher rennst, die sich irgendwie dir bietet oder die scheinbar dein Leben verbessert, sondern mit geöffneten Augen durch die Gegend zu gehen und mit der Bereitschaft zu fragen, Gott, wo öffnest du gerade in meinem Leben eine Tür? Den Mut zu haben, den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn nicht alles klar ist, auch wenn es herausfordernd wirkt. Aber wenn du an diesen Punkt kommst, wo es anstrengend ist, wo es vielleicht auch unbequem ist, dich daran zu erinnern, auch Paulus hatte diese Phasen und Momente. Ich war am Freitag joggen, und bin hier oben im Stadion noch zum Schluss ein paar Runden gelaufen. Und habe dort gesehen, Kinder waren auf dem Rasen, die haben Fußball gespielt. Andere haben Basketball gespielt. Die nächsten hatten Leichtathletiktraining. Dieses Stadion war voll mit Kindern, die was gemacht haben. Viel los, bestes Wetter. Und da waren 3 Kinder. Und ich bin 3 Runden im Stadion gelaufen, bin 3-mal an ihnen vorbeigelaufen. 1,2 Kilometer, ja, das ist so die Dimension. Weiß nicht, wie lange du brauchst für 1,2 Kilometer. Aber diese Kinder haben nichts anderes gemacht, während ich gelaufen bin, als ganz eng zusammenzustehen und auf ein Handy zu schauen. Und sie waren nicht in der Lage, den Ort zu sehen und die Möglichkeiten. Ihre Welt war zusammengeschrumpft auf 60 Quadratzentimeter. Ihr Blick war gefangen. Und so viele Dinge kämpfen auch um unseren Fokus. Sorgen verstellen den Blick. Druck führt dazu, dass wir wie in einem Tunnel unterwegs sind. Wir vergleichen uns mit anderen und werden unsicher, ob wir gut genug sind. Enttäuschung senkt unseren Blick. Wir machen uns Pläne. Wir filtern alles heraus, was nicht in den Horizont dieser Pläne passt. Das sind Ängste, die uns lähmen. Manchmal starren wir so sehr auf das, was uns beschäftigt, dass wir nicht mehr sehen, welche Türen Gott uns geöffnet hat. Und deswegen nochmal heute Morgen diese Ermutigung, deinen Blick zu heben. Nicht hektisch, nicht verkrampft, aber aufmerksam. Du musst dir Gottes Führung nicht verdienen. Gottes geöffnete Tür für dich ist kein Bonusprogramm. Es ist nicht nur für Pastoren oder Menschen, die morgens um 5 Uhr aufstehen und beten. Das mache ich übrigens nicht. Netflix ist für mich ja bis nachts um 1, das geht. Morgens um 5 aufstehen, das ist nicht meine Zeit. Ich kann auch nachts noch beten, das geht auch. Aber Gottes Führung ist keine Belohnung. Und eine geöffnete Tür von ihm ist kein Verdienst. Es ist Beziehung zu ihm. Das Einzige, was du brauchst, ist Aufmerksamkeit. Die Bereitschaft zu sehen, zu hören, zu vertrauen. Manchmal loszulassen. Hebräerbrief heißt es, dass Menschen Gott im Glauben gefolgt sind. Und weil es so viele sind, wir eine Wolke von Zeugen haben. Lasst uns alles daran setzen, genau das Gleiche zu tun. Warte nicht, dass irgendjemand anders, sondern sei selbst diejenige, die durch diese Tür geht, durch diese offene Tür, nicht ohne Angst, nicht ohne Fragen, aber im Vertrauen. Und deshalb leg ab, was dich beschwert, was dich lähmt, wo du vielleicht Angst hast, was falsch zu machen. Und frag dich, Gott, welche geöffnete Tür hast du gerade für mich? In meiner Familie, in meinem Beruf, in einer Beziehung, vielleicht in einem Gespräch, das längst dran wäre. Dieses einfache Gebet, Jesus, ich möchte dir vertrauen, zeig du mir den Weg. Und am Ende geht es nicht darum, jede Tür zu kennen, sondern dem zu vertrauen, der den Schlüssel in seiner Hand hält. Ihm zu vertrauen und den nächsten Schritt zu gehen. Und ich lade dich ein, heute Morgen eine Antwort zu geben, ihm dein Herz zu geben. Er bleibt bestehen. Er ändert sich nicht. Er ist bei dir. Tick, tack, tick, tack. Seine Tür ist für dich geöffnet. Wenn du das möchtest, lade ich dich ein, aufzustehen und im Lobpreis eine Antwort drauf zu geben. Zu sehen, welche Dimension er für dich vorbereitet hat. Amen.